Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, willkommen bei Editor's Choice, dem Podcast des Brutkasten. Bei mir sind heute Sarah Grasel, Chefredakteurin des Brutkasten, und Martin Pacher, Chefredakteur Brutkasten Earth. Mein Name ist Dominik Pelacki, Redakteur, und wir reden heute über den Austrian Startup Monitor. Der ist nämlich gestern präsentiert worden, unter anderem mit Ministerin Margarete Schramböck. Und es gab da, glaube ich, einige relativ interessante Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven. Vielleicht zuerst mal du, Sarah, du hast dir das im Allgemeinen angeschaut. Was waren denn so die spannendsten, vielleicht auch überraschendsten Ergebnisse und Aussagen, die da gestern gefallen sind?
Besonders interessant habe ich gefunden, dass man bei der Präsentation des Startup Monitors schnell den Eindruck gewinnen konnte, dass in der Startup-Szene alles wunderbar ist und die Krise quasi gar nicht stattfindet. Da hat man gehört von Seiten der Frau Ministerin Schramböck, Startups sind sehr gut durch die Krise gekommen, haben die Krise als Startrampe genutzt und sind als Gewinner aus der Krise hervorgegangen. Und auch bei dem Comeback sollen sie jetzt einen wesentlichen Beitrag leisten und werden heuer noch 10.000 neue Jobs schaffen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir schon auch wissen, dass nicht immer alles rosa ist in der Startup-Szene und dass es nicht jedem Startup ganz so gut gegangen ist in der Krise, nicht jedes zu einem Krisengewinner zählt. Auch das hat man stark gesehen in den Zahlen. Da haben über 50% angegeben, dass sie Unterstützungen in Anspruch genommen haben und natürlich sind sie dann dadurch besser durch die Krise gekommen. Aber auch über 60% haben gesagt, dass sie auch starke negative Auswirkungen gehabt haben. Über die Hälfte hat einen Umsatzrückgang gehabt. Also ganz so toll und schön ist es dann in der Startup-Szene natürlich auch nicht gewesen.
Ja, ich glaube, die Zahlen sagen ein bisschen mehr als die Ministerin. Es ist ja vielleicht auch, man kann ja vielleicht auch erwähnen, was in letzter Zeit so passiert ist an Forderungen an die Politik. Da war zum Beispiel die AAIA, die Austrian Angel Investors Association, die sich nochmal ganz, ganz klar, ebenso wie übrigens unter anderem die Wirtschaftskammer oder auch die AFCO, für eine Erneuerung des Covid-Startup-Hilfsfonds ausgesprochen hat, sowie andere Maßnahmen, die gesagt haben oder einen Vergleich gezogen haben, dass in Deutschland und Frankreich unglaublich viel mehr Geld investiert worden ist in Hilfen für Startups und gesagt haben, dass Österreich da aus ihrer Sicht klar ins Hintertreffen gerät. Und ja, auch der Runway-Fonds, der lange versprochene Runway-Fonds, lässt ja weiter auf sich warten, ob der es noch rechtzeitig vor Ende der akuten Gesundheitskrise schafft, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ja, ich glaube, da kann man jetzt unterschiedliche Sichten drauf haben. Andererseits muss man natürlich schon sagen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung als Redakteur hinaus, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden war, habe ich schon sehr viele Krisenerfolgsstories auch in den letzten Monaten geschrieben. Also ich glaube, es gibt sicher unter den Startups verhältnismäßig sehr, sehr viele Unternehmen, die aus der Krise einen Vorteil gezogen haben, ziehen konnten, halt im IT-Bereich und so weiter. Ich war dazu jetzt auch auf einem virtuellen Pressegespräch des KSV 1870, dem gesagt, in bestimmten Belangen sind Jungunternehmen deutlich stärker von der Krise betroffen als etablierte. Auf der anderen Seite sind natürlich gerade Unternehmen in den Branchen wie Tech und ja, vor allem Tech, wo Startups sehr oft drinnen sind, eindeutige Krisengewinner.
Ja, dem Hilfsfonds, um das nochmal kurz aufzugreifen, hat ja die Schramböck wieder eine ganz klare Absage erteilt. Und auch beim Runway-Fonds hatte man so den Eindruck, es ist nicht mehr oberste Priorität, eben weil ja die Startups so gut durch die Krise gekommen sind. Also das hat sie schon auch so ausgedrückt bei der Präsentation. Interessant fand ich, also es ist natürlich so, dass es viele Startups gab, die auch tatsächlich gut durch die Krise gekommen sind. Und interessant fand ich, dass das, was wir ja auch gewohnt sind von Startups, sich auch in den Zahlen niederschlägt, dass sie ganz große Anpackerqualitäten haben und auch, ich glaube, ein gutes Viertel auch tatsächlich spontan ganz konkrete Lösungen in der Krise umgesetzt haben für ganz konkrete Probleme, die in der Krise aufgetaucht sind, sei es in der Digitalisierung, sei es in der Gesundheitsverwaltung oder der Umsetzung von Maßnahmen.
Ja, apropos konkrete Probleme in der Krise. Martin, unser neuer Chefredakteur Brutkasten Earth hat sich angeschaut, wie schaut es mit der anderen großen Krise aus, wie schaut es mit den Startups aus, die die Klimakrise anpacken, den Greentech-Startups im Austrian Startup Monitor, da hast du dir einiges genauer angeschaut.
Ja, ganz genau. Also neben der Corona-Krise gab es heuer ein zweites Thema, ein Schwerpunktthema, und das war eben auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit, auch bezeichnet als Green Startups. Da wurde erstmalig in einem Schwerpunktthema über 12 Seiten erhoben, unterschiedliche Daten zu Green Startups aus Österreich. Wenn man sich Green Startups vielleicht mal anschaut, müsste man sich natürlich auch über die Terminologie ein bisschen hier auch drüber sprechen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Begriffe, Climate Tech, Ecotech, Green Tech, und im Austrian Startup Monitor wird da dieser Green Startup Begriff verwendet. Die bezeichnen es so als Startups, die sich eben quasi der Erreichung von ökologischen Zielen verschrieben haben und das auch sogar ein übergeordnetes Unternehmensziel ist, und dass diese Startups, diese Green Startups, machen 63% aller befragten Unternehmen auch aus. Ja, also doch ein hoher Wert.
Ich glaube, das hätte vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgeschaut.
Ja, also es ist wie gesagt die allererste Erhebung diesbezüglich im Schwerpunktthema. Es gab wohl im 2019er Report, das habe ich mir auch ganz kurz angeschaut, kurz Erhebung, aber unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ja, aber wie gesagt, also 63% der befragten Startups befassen sich hier auch mit in ihren Unternehmensziel mit der Klimakrise auch. Es wird dann noch weiter unterteilt in Green Business Startups und Green Impact Startups. Ich möchte jetzt gar nicht einmal so sehr auf das Detail reingehen. Aber vielleicht, was sehr spannend war beim Überfliegen dieser 12 Seiten, war folgende Sache, dass nämlich das Geschlecht einen quasi auch ausschlaggebend dafür ist, ob jetzt hier auch Green Startups gegründet werden. Überdurchschnittlich viele Frauen gründen quasi Startups, die sich eben ökologischen oder sozialen Zielen verschrieben haben. Habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ein weiterer Punkt auch die Impact-Messung. Ja, also wenn man sagt, man ist auch ein Impact-Startup, sollte man es auch messen. Das ist da, ja, da gibt's eine Zahl, die ist ein bisschen erschreckend meines Erachtens, nämlich 50% der Impact-Startups, die sich als solches bezeichnen, messen gar nicht ihren ökologischen Impact. Ja, also das ist auch ein Problem gewesen natürlich hier. Es gab dann auch am Abend noch eine Panel-Diskussion, da war unter anderem auch noch Marktgründerin Theresa Imre als auch Katharina Unger von Living Farms auch eingeladen, und die haben auch darüber diskutiert. Und ja, da war auch dieses Thema, dieses wie messe ich meinen Impact, auch eines der Themen, die da hier auch als Problemstellungen definiert worden sind, wo es wirklich auch hier noch Luft nach oben gibt. Und ja, ich persönlich bin natürlich da auch gespannt, wie sich das vielleicht dann auch im nächsten Bericht dann wieder schlagen wird.
Ich bräuchte jetzt von dir eine Präzisierung, Martin. Ich weiß nicht, wie genau du das angeschaut hast. Jetzt hast du ja gesagt, 60% der Befragten überhaupt bezeichnen sich selber irgendwie oder bezeichnen sich nicht als Green Startup, aber haben zumindest irgendwelche Impact-Ziele als übergeordnete Ziele drinnen. Das heißt, ist es von dieser Zahl, dieser 60% aller Befragten, die Hälfte, die ihren Impact nicht misst, oder ist das nochmal eine kleinere Gruppe?
Das ist von denen, die quasi sich selbst auch so bezeichnen, ja, Green Impact Startups, genau.
Ja, also ich muss sagen, ja, in letzter Zeit haben wir doch einige Kandidaten gesagt, ich nenne jetzt keine Namen, aber man weiß, ich habe eine spitze Zunge, ich nenne jetzt keine Namen, wir haben einige Kandidaten gesehen, von denen man vor ein paar Jahren noch nicht erwartet hätte, dass sie sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, die jetzt Nachhaltigkeits-Startups gründen. Das schießen gerade wie die Pilze aus dem Boden, und bei vielen Leuten hat man nicht den Eindruck, dass das, sagen wir mal, aus intrinsischer Motivation herauskommt, sondern eher, dass sie da gerade das große Geld riechen, dass sie da vielleicht im Impact-Bereich holen können. Mit Beratungstätigkeiten und dergleichen. Das heißt, es wundert mich auch gar nicht, dass da nicht alle ihren Impact messen, weil vielleicht würde dann nicht das gewünschte Ergebnis rauskommen, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, das ist wahrscheinlich so. Da gibt es eine interessante Entwicklung bei Social Businesses. Da ist jetzt angedacht, dass es zwar keine eigene Gesellschaftsform gibt, sondern eine Art Register, in das man sich quasi als zertifiziertes Social Business eintragen lassen kann von öffentlicher Stelle und dann aber auch gewisse Reporting-Pflichten hat und diese Wirkung auch tatsächlich nachweisen muss. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, der aus Dänemark kommt übrigens.
Oder es gibt ja auch Initiativen wie zum Beispiel Leaders for Climate Action, diesen Verein hier, wo man sich auch verpflichtet, eben das auch offen zu legen, seine Ökobilanzen. Das ist eben ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass auch Tech-Unternehmen sich natürlich bei der CO2-Reduktion hier auch beteiligen. Ist in Berlin ansässig, der Verein, wie das Podcast nochmal auch darüber berichtet. Und ja, es gibt auch natürlich schon Bestrebungen hier auch in Österreich, quasi in diese Richtung.
Aber ich glaube, grundsätzlich ist sicher Wirkungsmessung von Impact und Green Startups und Unternehmen eine ganz neue und tolle Geschäftschance für die nächste Startup-Generation, nicht?
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich am Ende, wie man es ja auch jetzt im Einzelhandel zum Beispiel sieht, wird der Markt dazu in der Lage sein, dann die Spreu vom Weizen zu trennen? Also die, die nur sagen, dass sie tolle Impact-Startups sind, von denen zu trennen, die es auch tatsächlich sind. Man hat jetzt bei dem normalen Endkonsumenten, wenn man sich jetzt eben zum Beispiel den Einzelhandel anschaut, nicht das Gefühl, dass da immer der Überblick herrscht, dass sie dann auch tatsächlich dazu in der Lage sind, das wirklich klimafreundliche vom vorgeblich klimafreundlichen zu unterscheiden. Es ist die Frage, ob das dort gelingen wird, aber natürlich sind, glaube ich, solche Zertifikate und mögliche Auszeichnungen, die man sich da holen kann für seinen tatsächlichen Fußabdruck, sicher ein guter Weg, um dorthin zu kommen, weil am Ende schaut man halt zum Beispiel im Supermarkt dann doch, hat es dieses bestimmte EU-Bio-Zertifikat oder hat es das nicht, steht da nur einfach irgendwas drauf. Also vielleicht hilft das ja weiter.
Definitiv, also Transparenz ist ja auch etwas Wichtiges und ja, es ist natürlich auch noch in den Kinderschuhen und das wird sich natürlich auch konsolidieren, auch hier, was die Messung dieses CO2-Fußabdrucks angeht. Es gibt auch einige Firmen mittlerweile am Markt und Startups, die das anbieten. Mal schauen, also es ist ja auch noch sehr frisch, dass es fällt. Ja,
ja, es bleibt zu hoffen, dass diese KPI tatsächlich von allen wahrgenommen wird als wichtig und dass es auch eine gewisse intrinsische Motivation dann gibt, diesen Fußabdruck möglichst gering zu halten, einfach weil man dann halt sich vielleicht auch damit profilieren kann.
Und was auch noch ein spannender Punkt ist, das wurde gestern auch in der Panel-Diskussion auch angesprochen, so, dass es eben, wir kennen ja alle den War for Talents und dass es halt schon Firmen einfacher haben, die sich eben quasi auch Klimazielen wirklich authentisch verschreiben und das auch einhalten. Und das war auch so ein Thema. War for Talents ist natürlich auch eine große Thematik, nicht nur unter Green Startups, sondern auch generell hier am Wirtschaftsstandort Österreich. Ja, und diesbezüglich gab es da auch eine spannende Diskussion, aber auch Lisa Fassl und der Campis, Head of Startup Services von der WKO auch mit. Und da wurde natürlich auch diskutiert darüber, was man machen kann, um auch hier Talente aus dem Ausland anzuziehen. Und ein Punkt, der halt total spannend ist, ist natürlich auch die Mitarbeiterbeteiligung. Ja? Dass man hier auch sagt, okay, hier können junge Talente auch wirklich nach Wien gebracht werden. Im Moment haben wir auch die Vienna Up hier am Laufen, große Startup-Konferenz, die größte Startup-Konferenz Zentraleuropas, laut den Organisatoren.
Und da haben sie aber einiges reingerechnet, oder?
Reingerechnet, ja.
Was so gerade gleichzeitig abläuft an großen Events in Wien.
Ja, genau. Und aber es ist halt so, wenn sich eben dieser, und das war der Tenor auch ein bisschen gestern bei dieser Panel-Diskussion, wenn sich auch natürlich hier dieser Startup-Hub hier auch etabliert im internationalen Bereich, dann ist es auch für Leute, die aus dem Ausland hierher ziehen, natürlich attraktiver, wenn es hier auch große Startups gibt, wie nämlich Bitpanda, die schon Unicorn-Status haben. Und da gab es so eine spannende These, die habe ich recht interessant gefunden. Ja, man hat da eher die Bereitschaft, hier nach Wien zu ziehen, weil wenn ich jetzt bei einem kleinen Startup anfange hier, dann wenn das irgendwie, insolvent geht oder so, ist das Risiko hier, wenn ich schon mal hier in Wien bin, geringer, bei einem anderen Startup einen Job zu finden. Ja, also dieser Spillover-Effekt, was hier auch wirklich die großen Startups auch haben, für die kleineren vielleicht sogar. Interessanter Punkt.
Ja, also ich würde auch sagen, es ist relativ eindeutig, dass es im vergangenen Jahr eine starke Entwicklung gab. Sarah, lässt sich dazu noch irgendwas aus den anderen Zahlen im Austrian Startup Monitor sagen?
Ja, also um positiv abzuschließen, es ist auf jeden Fall so, dass die Krise auch in der Startup-Szene einen gewaltigen Innovationsschub ausgelöst hat. Und das sieht man schon auch in den Zahlen. Also die Mitarbeiterzahlen sind gestiegen. Die Startup-Szene beschäftigt jetzt übrigens rund 20.000 Mitarbeiter in Österreich. Die Gründungen sind nicht zurückgegangen, ganz im Gegenteil. Also es hat auch mehr Neugründungen gegeben. Und auch die Bewertungen in den Finanzierungsrunden sind gestiegen. Also ein großer Teil von den Startups, die eine Finanzierungsrunde gemacht haben, haben mehr als 2,5 Millionen Euro bekommen. Und da hat sich die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren schon deutlich gesteigert. Ich glaube, um etwas über 11% sogar.
Ja, und ich glaube auch diese Gefahr, die da vor einem Jahr sehr viele gesehen haben, dass es jetzt lauter Downrounds geben wird, wurde da irgendwie gebannt. Dann würde ich sagen, liebe Sarah, lieber Martin, vielen Dank für die Inputs, vielen Dank für die Diskussion und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören und gebe, wie es schon Tradition ist, ab an die freundliche Dame vom Abspann. Macht's es gut.
Danke, ciao.
Danke, ciao.
Das war Editor's Choice. der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkasten-Team.